Als Hinführung zu der Predigt lese ich uns einen Text aus Jesaja, dem 7. Kapitel, die Verse 10 bis 14. Da ist Jesaja beim König Ahas und ruft den zum Glauben, so ist es überschrieben. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach: Ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja: Wohlan, so hört ihr vom Hause David. Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären.
Soweit. Und jetzt kommen wir schon zur Predigt. In den vergangenen Jahren war es so, dass im britischen Königshaus Nachwuchs immer wieder kam. Und in dem Fall, dass Nachwuchs dort erwartet wird, wird dann im Vorfeld spekuliert, wie wird dieses Königskind heißen. Und an diesem Namen hängt eine ganze Menge. Die Royal-Kommentatorin Victoria Arbiter sagte hierzu: Royals, also die britische Königsfamilie, müssen bedenken, dass sie eine große Verantwortung mit dem Namen des neuen Familienmitglieds tragen. Und ich erwarte, dass sie bei der Wahl zu 100% sicher sind, bevor der Name bekannt gegeben und das Baby einen Platz in der Geschichte bekommen wird. Dem Namen wird viel zugemessen und wir wissen, dass in der Vergangenheit, in der Geschichte immer wieder etwas mit Namen verbunden wird. Alexander der Große beispielsweise, auch ein König, auch ihm wurde viel zugemessen. Man hört den Namen, man verbindet etwas mit ihm und so sind die Königshäuser auch mit Namen, ich sage mal, verbunden. Man hört einen Namen, man verbindet etwas mit diesem Königshaus. Man merkt, was für eine Verantwortung auch in dieser Aussage beispielsweise, die ich eben rezitiert habe, liegt. Wenn man einen Namen einem Kind in einem Königshaus gibt, es schwingt eine Mission, eine Verantwortung mit diesem Namen. Man rechnet damit, dass das Kind in Zukunft eine große Verantwortung tragen wird. Und dementsprechend überlegt man sich, okay, wie wird dieses Kind dieser Verantwortung gerecht und wie können wir diesen Namen geben, dass es ein würdiger Name ist, ein ehrbarer Name ist. Und es soll uns heute auch um ein königliches Kind gehen, um ein königliches Baby, das wirklich einen besonderen Platz in der Geschichte erhalten hat und das eine große Mission zu erfüllen hatte, für das ein Ziel gesetzt worden ist, dass es galt, erfüllt zu werden. Der Evangelist Matthäus, er offenbart uns im Matthäusevangelium in den ersten 17 Versen den Stammbaum dieses königlichen Kindes und zeigt uns diesen natürlichen Ursprung, eine ganz klare Linie, die man nachvollziehen kann, wo man sagen kann, ja, dieses Kind, es hat königliches Blut, könnte man sagen. Es kommt aus dieser königlichen Linie. Und dann geht's weiter ab dem Vers 18, wo uns der Evangelist Matthäus mit hineinnimmt und uns neben dem natürlichen, menschlichen Ursprung dieses Kindes den göttlichen Ursprung dieses Kindes präsentiert. Die göttliche Herkunft dieses Kindes darstellt. Und wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wie dieses königliche Kind zur Welt gekommen ist. Was macht dieses Kind anders oder besonders im Vergleich zu all den königlichen Kindern, die vor ihm kamen in der Geschichte der Menschheit? Wir wissen ja, dass Tausende von Kindern in Königshäusern geboren worden sind. Die einen klein, die anderen groß, die einen dünn, die anderen dicker. Die einen früher oder etwas später gesund oder kränklicher. Was macht dieses Kind besonders in der Geschichte? Warum wird so viel diesem Kind beigemessen? Und so lade ich euch ein, mit mir Matthäus Kapitel 1 aufzuschlagen, die Verse 18 bis 24, für die, die eine Bibel mithaben, Für die anderen, ich werde den Text jetzt verlesen. Matthäus 1, 18 bis 24. Die Geburt Jesu Christi aber war so, als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Da aber Josef, ihr Mann, gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, gedachte er, sie heimlich zu entlassen. Als er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Was übersetzt ist, Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Soweit der Text. Und wir wollen uns heute anhand von drei Punkten Gedanken zu diesem Text machen. Erstens, der göttliche Ursprung Christi. Zweitens, das göttliche Ziel Christi oder die göttliche Mission Christi. Und drittens, die göttliche Hoffnung. Erstens, der göttliche Ursprung Christi. Und bevor ich dazu komme, will ich noch ein paar Worte grundsätzlich zu dieser Thematik verlieren. Ihr Lieben, ich will heute nicht die Weihnachtsgeschichte vorwegnehmen. Deswegen habe ich auch den Vers 25 bewusst ausgelassen. Sondern ich will nur eine Vorausschau geben. Eine Vorausschau dessen geben, was an Weihnachten als geschehene Wirklichkeit verkündet wird. Was uns hier im Text begegnet ist, ein Ausblick für Josef, was dieses Kind betrifft. Und das Ziel ist es, dass Gott uns heute wieder die Augen für diese Geschichte, die am 24. dann verkündet wird, neu auftut. Dass wir die Augen dafür bekommen, was da letztendlich wirklich passiert ist. Was hinter diesem Kind steckt. Was für eine Mission dieses Kind zu erfüllen hatte. Und was das für uns bedeutet. Was für eine Relevanz das hat für uns jeden persönlich. So möchte ich zu dem ersten Unterpunkt kommen, zu dem Drama. Zu dem Drama, zu dem Dilemma, das uns als erstes hier begegnet. Wir befinden uns bei dem göttlichen Ursprung Christi, das Drama der Schwangerschaft. Uns werden zwei Menschen hier direkt gegenübergestellt. Wir haben einmal auf der einen Seite Maria und wir haben Josef, die uns direkt im ersten Vers dort begegnen. Und die Bibel spricht relativ viel über Maria. Sie zeichnet uns ein Bild von Maria, das von einer gerechten Person spricht. Eine Person, die gottesfürchtig ist, die wirklich fromm ist, die für Gott lebt. Und beispielsweise sehen wir in Lukas Kapitel 1, 38, wo ihr der Engel begegnet und ihr diese Botschaft verkündet, Maria, du wirst schwanger werden, ohne Hinzutun eines Mannes. Da sagt sie, ich siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Und diese und andere Stellen geben uns Aufschluss, wie demütig sie vor Gott war, wie sie sich selbst erkannte vor Gott. Das heißt ja auch hier, ich bin die Magd des Herrn. Und dann sehen wir auch, dass sie Gott glaubte. Hier kommt ein Engel und verkündet ihr übernatürliches Eingreifen Gottes und sie sagt, ja, ich glaube daran. Und ja, ich beuge mich dem Plan Gottes und füge mich dort ein. Ihr Wesen wird uns wirklich als fromm und gerecht dargestellt. Und dann haben wir Josef auf der anderen Seite, von dem wir ein gleiches Bild bekommen. Josef, er war ein Mann, er war gerecht und fromm. So heißt es ja in dem Vers 19. Gerecht war er. Und er tat, was Gott ihm befahl, was wir dann auch im weiteren Verlauf des Textes sehen. Aber hier kommen wir zu dem Dilemma, zu dem Drama, das uns hier vorweg präsentiert wird. Josef und Maria sind verlobt. Nicht verheiratet, verlobt. Und Maria ist schwanger. Wie kann das sein? Und er weiß nichts davon in diesem Augenblick. Und die Verlobung im jüdischen Verständnis, sie galt als bindend. Sie galt sogar so sehr als bindend, dass man am Anfang eine Zahlung machen musste für den Brautpreis, bevor man die Braut bereits bekommen hat, also eine Anzahlung. Und sie war so bindend, dass sogar im Todesfall dessen, dass einer der beiden Personen stirbt, man als Witwer oder Witwe galt. Und in dieser Zeit, diese Verlobungszeit, die in der Regel ein Jahr ging, hatten diese beiden Personen nicht sehr viel miteinander zu tun. Und im Fall dessen, dass sie intim werden würden, würde es bereits als Unzucht gelten. Oder wenn sie mit einer dritten Partei schlafen würden, intim werden würden, dann würde das bereits als Ehebruch gelten. Und jetzt haben wir dieses Drama, das uns hier dargestellt wird. Josef weiß nicht, was hier los ist. Und nach dem jüdischen Gesetz müsste Maria die Todesstrafe bekommen. Und das würde bedeuten, kein Messias, keine Jungfrauengeburt, kein Christus, keine Erlösung. So ernst war die Lage, aber die Römer hatten damals, weil sie ja die Herrschaft über die Juden ausgeübt haben, dieses Gesetz, sage ich mal, untergraben, haben es nicht erlaubt, dass Juden Leute töten. Und so war es in der Regel so, dass die Leute, wenn sie im Ehebruch ertappt worden sind, dass sie öffentlich zur Schau gestellt worden sind und dass Scheidung die erste, ich sag mal, Möglichkeit war, die man wahrgenommen hat. Man wollte sich scheiden lassen und den anderen in Verruf bringen, indem man ihn öffentlich bloßstellte. Und wir sehen das in gewisser Art und Weise im Johannesevangelium bei der Ehebrecherin, die ja anscheinend auf frischer Tat ertappt worden ist und dann in die Öffentlichkeit gezogen worden ist. Und ein Exempel an ihr statuiert werden sollte. Sowas könnte man sich vorstellen, dass mit Maria jetzt sowas passiert. Und die Konsequenzen wären verheerend. Und Josef liebte Maria. Das wird auch sehr deutlich in unserem Text. Denn es heißt ja, er überlegte bei sich, das heimlich zu tun. Also er wollte sie nicht öffentlich zur Schau stellen. Und er wusste ja nicht, woher das Kind kam. Und jetzt stellt euch mal vor, Maria kommt zu ihm und sagt, Josef, verlass mich nicht. Das Kind ist nicht von irgendeinem Mann, sondern von Gott. Überlegt einmal, wenn hier ein verlobtes Paar in eurer Gemeinde wäre und die Frau schwanger werden würde und ihrem Verlobten dann sagen würde und dann auch in der Gemeinde, Leute, ich habe nicht mit irgendjemandem geschlafen, sondern das Kind kommt von Gott. Was wäre die erste Reaktion? Das würde ja für die meisten einfach absurd klingen. So, was? Von Gott soll das Kind kommen? Wir wissen, wie Biologie funktioniert. Und so konnte Josef die Situation auch nicht einordnen. Und so wollte er im Rahmen dann von zwei Zeugen heimlich ihren Scheidebrief geben. So war die Sitte in der Regel. Und das, ich sag mal, im Verborgenen tun. Und das würde bedeuten, dass die königliche Linie aus David nicht erhalten sein würde. Das würde bedeuten, dass er dieses Kind nicht als sein rechtmäßiges Kind annehmen und akzeptieren würde, bei sich aufnehmen würde. Und damit stand viel mehr auf dem Spiel, als dass Josef bloß nicht der Vater von Maria wäre, von Jesus wäre. Damit stand die Prophezeiung des Alten Testaments auf dem Spiel. Damit stand die Erfüllung von Gottes Wort auf dem Spiel. Und hier haben wir wirklich ein Dilemma, ein Drama, das uns präsentiert wird. Und was ist die Antwort Gottes auf dieses Dilemma? Hier kommen wir zu dem zweiten Unterpunkt, das Wunder der Schwangerschaft. Wir lesen in Vers 20, dass während Josef darüber nachdenkt, Maria heimlich zu entlassen, Gott eingreift. Ihm entgleitet die Situation nicht. Es ist nicht so, als ob er das Steuer losgelassen hätte. Nein, er hat die Situation unter Kontrolle. Und er vermag Klarheit zu geben, wo keine vorhanden ist. Und das macht er auch bei Josef hier an dieser Stelle, indem er einen Engel sendet. Und indem er ihm durch diesen Engel ein wirkliches Wunder offenbart. Und der Engel spricht ihn zuallererst mit dem Namen an. Das heißt ja in dem Vers 20, Josef, Sohn Davids. Josef, Sohn Davids, er erinnert diesen Mann daran, wer er ist. Dass er aus der königlichen Linie kommt. Und das ganz gleich, ob das römische Reich ihm keine Beachtung schenkt, die religiöse Elite ihm keine Beachtung schenkt. Auch wenn er so klein und nichts sein scheint in dieser Welt, Gott kennt ihn. Gott weiß, dass er in dieser Linie, in dieser verheißenen Segenslinie steht. Und er erinnert ihn daran, Josef, du kannst ein potenzieller Vater des Messias sein. Und außerdem geht der Engel auf die Furcht Josefs ein, wie wir dann weiterlesen. Fürchte dich nicht. Ihr könnt euch vorstellen, was in diesem Mann vorgeht. In seinem Kontext würde das bedeuten, eine Frau, die schwanger war, aufzunehmen. Das wäre ein Skandal. Nicht sein eigenes Kind, weil sie war ja schon schwanger. Und er war ja ein gerechter Mann, er hatte ja einen Stand in der Gesellschaft. Er war ja bekannt wahrscheinlich als solch ein Mann, der gerecht und fromm und gottesfürchtig lebte. Und was würde das für ihn und seine Person bedeuten, eine Frau aufzunehmen, die bereits schwanger ist, das Kind anzunehmen, das nicht sein biologisches ist? Es war nichts Leichtes. In der damaligen Gesellschaft war es was ganz anderes als für uns in der Gesellschaft heute, wo wir auch viel alleinerziehende Eltern haben. Aber in der damaligen Zeit war das ein Skandal. Und hier stand auch für Josef eine Menge auf dem Spiel. Aber das Wunder der Schwangerschaft, das Josef hier offenbart bekommt, ist nicht lediglich eine übernatürliche Begegnung mit einem Engel, der einfach sagt, Josef, fürchte dich einfach nicht und nimm sie. Damit ist keine Klärung geschaffen, woher das Kind denn jetzt kommt. Das Wunder der Schwangerschaft besteht darin, dass Gott diesem Mann offenbart, Josef, dieses Kind, das in Marias Bauch ist. Es ist übernatürlicher, ja göttlicher Abstammung. Es heißt ja in dem Vers, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Vers 20. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes, der die dritte Person der Dreieinigkeit ist, der Gott selbst ist. Der Geist Gottes, der in Genesis, in 1. Mose, Kapitel 1, über den Wassern schwebte und auf geheimnisvolle Art und Weise in der Schöpfung aktiv war. Der Geist Gottes, über den es im Alten Testament und dann im Neuen Testament auch weiter heißt, dass er Leben schafft, geistliches, ewiges Leben in denen, die glauben. Dieser Geist Gottes schafft in Maria auf übernatürliche Art und Weise natürliches Leben. Josef war hier mit einer Realität konfrontiert, die jegliche Vorstellungskraft sprengte. Und gleichzeitig erlebte er, wie seine Ängste bezüglich eines möglichen Ehebruchs von Seiten Marias gestillt worden sind. Gott selbst greift ein und offenbart ihm dieses Unglaubliche, dass Gott selbst ein Kind in Maria schafft. Aber so unglaublich, wie dieser Ursprung auch ist, dieser göttliche Ursprung, so unglaublich und so gewaltig ist dieser Name und diese Mission dieses Kindes. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, das göttliche Ziel Christi. Und beide Ziele oder beide Missionen, die uns jetzt in dem Vers 21 bis 23 präsentiert werden, sind eng verbunden mit Namen. So wie in der Geschichte, wie ich vorher gesagt habe, man viel mit Namen verbindet, so wird auch mit diesem Kind und seinem Namen viel verbunden. Und es heißt, der Engel redet weiter zu Josef: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Du sollst ihn so nennen. Und das war auch der rechtmäßige Auftrag eines Vaters. Dem Kind, seinem Kind, das er als sein Kind annimmt, anerkennt, einen Namen zu geben. Und Gott sagt, so soll es heißen, Josef. Du sollst es Jesus nennen. Und wenn wir heute über Jesus nachdenken, dann ist es so ein normaler Name. Ja, Jesus. Jesus Christus. Es ist mein Heiland, mein Herr, mein... Aber was steckt hinter diesem Namen Jesus? Und dieser Name kommt aus dem Hebräischen Yeshua. Und es bedeutet so viel wie Jahwe erlöst oder bei Jahwe ist Erlösung. Das bedeutet sein Name. Und zu der damaligen Zeit war das die Sehnsucht des Volkes, dass der Messias doch endlich kommt und dass er die Herrschaft der Römer beendet und dass er diese soziale Ungerechtigkeit doch aufhören lässt, die wir erleben von Seiten der Römer, dass die Steuerlast von uns genommen wird und dass wir doch endlich frei sind und unsere Frömmigkeit, unseren Glauben wieder in Freiheit leben können. Dass wir endlich frei werden und dass die Grenzen des Landes wieder ausgeweitet werden. Dass wirtschaftliche Stabilität kommt. Ja, das Verständnis der Juden war ein sehr politisches damals von dem Messias. Aber Gott, er sieht tiefer. Er sieht eine viel größere Not. Ein viel größeres Dilemma, in dem der Mensch steckt. Er sieht nicht dieses Äußerliche, sondern er sieht, was die Ursache des Problems ist. Er ist ein Erlöser. Und deswegen sendet er einen Erlöser. Und er erlöst tatsächlich. Und wir lesen, wovon er erlöst. Du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das ist das Grundproblem. Das viel tiefer liegende Problem. Das Volk Israel war in der Unterdrückung, in der Gefangenschaft und durch die letzten Jahrhunderte immer wieder in Unterdrückung und Gefangenschaft. Warum? Weil sie gesündigt haben. Gott hat gesagt in den 5 Büchern Mose, wenn ihr euch an mein Wort haltet, dann wird es euch gut gehen und ihr werdet frei sein. Aber wenn ihr euch widersetzt, wenn ihr euch gegen mich auflehnt, dann werden andere Nationen kommen und euch beherrschen. Und ihr werdet in Gefangenschaft geraten. Und es wird euch nicht gut gehen. Und hier haben wir genau dieses Szenario. Was Jesus dann im Laufe seines Lebens auch immer mehr offenbart, wo das Problem liegt. Es ist nicht das Herz, das an Gott hängt, sondern es ist eine äußerliche Frömmigkeit, die Juden aufweisen. Und Jesus kommt, um zu retten. Deswegen kommt er, um zu retten. Weil wir es nicht selbst können, weil wir in Not sind. Du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jeschua. Und was wir hier wissen müssen ist, es ist ein Zitat aus dem Psalm 130. In den ersten Versen von dem Psalm 130 begegnet uns ein Jude, der verzweifelt ist, der auf sich selbst sieht und keine Hoffnung sieht. Aber der dann zu Gott schaut und Mut fasst. Und von einem, der von Gott belebt wird, indem er auf Gott sieht als und ihn erkennt als seinen Retter, wird einer, der seinem Volk zuruft, harre Israel auf Jahwe, auf den Herrn. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Ja, bei Jahwe, bei dem Herrn. Ist viel Erlösung. Das sind die letzten 2 Verse aus dem Psalm 130. Und das rezitiert der Evangelist Matthäus. Und was hier deutlich wird, ist, In Psalm 130 heißt es, Jahwe wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Bei Jahwe ist viel Erlösung und hier begegnet uns Jeshua. Jahwe ist Erlösung. Er erlöst sein Volk. Was nichts anderes heißt als Jesus ist Jahwe im Fleisch. Er ist Gott im Fleisch und er kommt, um sein Volk zu erlösen. Und was ist das für eine Erlösung, von der er spricht? Ich habe es angedeutet, es geht um Sünde. Und es ist eine dreifache Erlösung von Sünde, die Gott schafft durch Jesus Christus. Und das ist folgende. Erstens, Jesus erlöst uns von der Macht der Sünde. Zweitens, Jesus erlöst uns von der Konsequenz der Sünde. Und drittens, Jesus erlöst uns von der Gegenwart der Sünde. Das will ich einmal ausführen. Jesus erlöst uns von der Macht der Sünde. In Johannes 8 heißt, sagt Jesus, der die Sünde tut, ist Knecht der Sünde. Und die Apostel führen es aus, dass der Mensch in Sklaverei verstrickt ist. Dass Sünde über den Menschen herrscht und der Mensch sich selbst nicht befreien kann. Dass er keine Macht hat, aus der Sünde herauszubrechen, frei zu werden von ihr. Und Jesus kommt und er macht frei. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Er befreit von der Macht der Sünde. Und so sind wir nun nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Sklaven der Gerechtigkeit, wie Paulus es sagt. Die zweite Facette dieser Erlösung von Sünde, er befreit von der Konsequenz der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod, so sagt es die Schrift. Ewiges Verderben, ja die Hölle, Gericht von Gott, das ist die Konsequenz der Sünde. Wir Menschen können uns aus diesem Gericht nicht selbst befreien und so kommt Jesus und erlöst uns von der Konsequenz der Sünde, von der Strafe der Schuld und befreit uns davon. Denn es heißt ja, wie er sagt, wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet werden, sondern hat ewiges Leben. Und die dritte Facette, von der Gegenwart der Sünde, erlöst er uns. Wir alle sind in dieser Welt. Wir alle sind mit Sünde gut vertraut. Wir fallen noch vielfach. Aber es gibt einen Augenblick, wo das nicht mehr der Fall sein wird. Wo Sünde nicht mehr sein wird. Und zwar in der Gegenwart Gottes, wo es keine Versuchung mehr geben wird, kein Versagen mehr geben wird, wo wir einfach vollkommen sein werden, gerecht sein werden, heilig sein werden, wonach wir uns als Kinder Gottes sehnen, nicht mehr zu sündigen. Aber was heißt Sünde überhaupt in diesem ganzen Zusammenhang? Und ich möchte das einmal ganz kurz runterbrechen. Jesus sagt, das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Im Umkehrschluss ist das Sünde, wenn wir dem nicht nachkommen, wenn wir lieblos sind gegenüber Gott und seinen Geboten und lieblos sind gegenüber unserem Nächsten. Und später in der Anwendung wird das noch etwas konkreter. Erlösung. Wir bedürfen Erlösung. Und Erlösung schafft Jesus. Und unsere Zeit ist auch von einem Erlösungsdenken geprägt, von einer Sehnsucht. Denn wir erleben auch soziale Ungerechtigkeit. Wir erleben jetzt in Corona, dass eine Unruhe auch in vielen vorhanden ist. Wann wird das endlich enden? Und diese Corona-Regeln machen einem Angst. Die Impfpflicht, die mir manche irgendwie so polarisieren, macht Leuten Angst. Welche Maßnahmen wird die Regierung ergreifen? Wie wird es unserer Wirtschaft ergehen in der Zukunft? Und man sehnt sich nach finanzieller Unabhängigkeit, nach Gesundheit, nach Sicherheit, nach Frieden und all diesen Dingen. Und Weihnachten, Advent ist eine Zeit, wo wir uns darauf besinnen können. Es geht um viel mehr. Es geht um einen Erlöser, der nicht gekommen ist, primär um sowas irgendwie zu gewährleisten, sondern gekommen ist, um die Verbindung mit Gott wiederherzustellen. um in dieser Zeit Sicherheit zu geben, die ewig ist, die unsere Zeit überdauert und auch unsere Pandemie. Und so komme ich zu dem dritten Punkt, zu der Anwendung. Drittens, die göttliche Hoffnung. Was hat diese Erlösung für uns zu bedeuten? Was hat diese Erlösung für uns zu bedeuten? Ich möchte hier eine ganze Reihe von Anwendungen machen. Erstens, Jesus der König kam um, so lautete das Thema der Predigt. Jesus der König kam um dich und mich von unseren Sünden zu erlösen, um dich und mich aus der Knechtschaft zu befreien. Und deswegen kannst du, wenn du Jesus noch nicht kennst, das in Anspruch nehmen, darauf vertrauen, dass Jesus dich rettet von deiner Sünde, von der Macht der Sünde, dass du ihr nicht mehr dienen musst, von der Konsequenz der Sünde, dass du nicht verloren gehst. Und dadurch kann er dich auch retten für sich selbst, in sein Reich hinein, in ewige Herrlichkeit. Die zweite Anwendung ist, Jesus rettet oder kam, um dich zu retten von der Sünde. Und ich will dich einladen, einmal darüber nachzudenken, dich zu hinterfragen und in dein Leben hineinzuschauen, wo hat Jesus mich schon von Sünde befreit? Vielleicht warst du lieblos gegenüber deiner Frau, gegenüber deinem Freund, gegenüber anderen Menschen in deiner Umgebung. Und du stellst fest, ey Jesus, er hat mich frei gemacht von dieser Lieblosigkeit, von dieser Brutalität meinem Nächsten gegenüber. Oder du warst von Lüge gekennzeichnet, du warst ein Lügner, der sich durch die Welt gelogen hat. Und du kannst feststellen, jetzt im Nachhinein, Jesus, du hast mich frei gemacht, tatsächlich von Lüge. Von Stolz hat er dich vielleicht in bestimmten Lebenssituationen frei gemacht. Von Pornografie oder von anderen schrecklichen Sünden. Nimm dir einmal die Zeit darüber und denk darüber nach, wo Gott dich frei gemacht hat von deiner Schuld. Und dank ihm dann dafür und staun darüber, wie groß Jesu Kraft ist. Und lass es nicht nur bei dem Dank, dass du sagst, Gott, danke dafür, dass du mich freigemacht hast von dieser und dieser und dieser Schuld schon in meinem Leben, dass du mir Sieg darüber geschenkt hast, sondern bekenne es auch anderen. Ruf es anderen zu, bei Jesus ist Rettung von Schuld, bei Jesus ist Rettung von Sünde und du kannst frei werden. Ich habe das erlebt und auch dich kann er frei machen von Sünde. Und dann ist es auch so, dass wir auch daran denken müssen, dass Sünde ja auch immer noch eine Realität leider in unserem Leben häufig in verschiedenen Bereichen ist. Und manchmal kämpfen wir über Wochen, über Monate, über Jahre mit der Sünde und denken, ich werde davon nicht frei. Ich kriege keinen Sieg darüber. Ich schaffe das nicht. Und so ruft dir dieser Text zu. Ich bin gekommen, um dich von deiner Sünde zu retten. Vertrau mir. Glaub mir. Wirf dich auf Gottes Verheißung. Wirf dich darauf, dass er dich frei macht. Dass er dir Sieg schenkt. Und wenn du wieder in Versuchungen steckst und die Sünde da ist und dich lockt, dann sagst du, Herr Jesus, du hast gesagt, du bist gekommen, um mich zu retten von meiner Sünde. Hilf mir. Lass das doch jetzt auch wieder Wirklichkeit sein. Und erlebe, wie Jesus dir Sieg schenkt in deiner Sünde, in deiner Versuchung, dass du ihr nicht unterliegen musst. Und dann ein weiteres, freu dich darüber, dass Jesus dich gerettet hat, nicht bloß gegenwärtig davon, dass du Sünde überwinden kannst und dass du schon Sünde überwunden hast in vielen Bereichen, sondern dass du eine Zukunft hast, eine Ewigkeit bei Gott hast, wo du keine Strafe zu fürchten hast, wo du einfach frei bist und zu ihm kommen kannst, dann in der Ewigkeit und da keine Sünde mehr sein wird und du und dein Heiland, dein Retter Gemeinschaft haben werden, ohne irgendwelche Dinge dazwischen. Und auch eine Anwendung möchte ich geben für das Trauerhaus, für die, die ja jemanden verloren haben. Wir haben gehört, dass eine Schwester verstorben ist. Jemand, der an Jesus geglaubt hat, der hier Teil der Gemeinde war, der festgehalten hat an Jesus. Und wie der Bruder sagte, sie darf jetzt sehen, was sie geglaubt hat. Genau das, dass Jesus ein Retter ist. Und dass sie jetzt bei Jesus ist. Dass da kein Gericht ist. Und dass da keine Sünde ist. Dass einfach nur sie und Jesus da sind. Und das soll auch das Trauerhaus ermutigen und auch uns ermutigen, daran zu denken, dass wenn jemand stirbt, wenn jemand von uns geht, es nicht aus ist. Es auch nicht ein schreckliches Ende oder Erwachen hat. Sondern weil Jesus ein Retter ist, dürfen wir wissen, dass diese Schwester bei Jesus ist. So wie es auch dieses Wort uns heute mitgeteilt hat. Und dann kommen wir zu der letzten Anwendung. Und ich habe diesen Vers extra ausgelassen jetzt, nämlich den Vers 23, wo ich die letzte Anwendung rausziehen will. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Es ist ein Titel, der Jesus verliehen wurde. Immanuel, Gott mit uns. Jesus, dieses wunderbare göttliche Kind, es ist gekommen, um uns zu retten von unserer Sünde. Aber nicht nur, um uns zu retten von unserer Sünde und Schuld und all dem Dreck in unserem Leben, sondern um gegenwärtig zu sein. Immanuel, Gott mit uns. Gott kommt unter sein Volk. Gott kommt in die Menschheit hinein, in die Geschichte hinein. Und zeigt, ich lasse euch nicht in eurem Schicksal, ich lasse euch nicht ins Elend laufen, sondern ich komme mitten unter euch und ich will unter euch wohnen und ich will präsent in deinem Leben sein und ich will gegenwärtig sein in deinem Leben. Immanuel, Gott mit uns. Und du stellst dir vielleicht die Frage, aber Jesus ist ja gestorben und er ist auch irgendwie auferstanden und dann in den Himmel gefahren. Aber inwiefern ist er gegenwärtig? Der gesagt hat, in Matthäus 28, mir ist gegeben, alle Macht, im Himmel und auf Erden. Geht, macht zu Jüngern und so weiter. Und er schließt mit welchen Worten? Siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Immanuel, Gott mit uns. Jesus ist gegenwärtig, auch in dieser Corona-Zeit, auch wenn du alleine bist, wenn du dich alleine fühlst und in Isolation vielleicht sogar sitzt, wenn du in Quarantäne musst. Gott ist niemals in Quarantäne. Gott ist niemals in Isolation. Und du letztendlich auch nicht, weil er immer da ist, um dich zu trösten, um dir beizustehen, um nah zu sein, um mit seiner Präsenz und seiner Gegenwart dein Leben zu erfüllen. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Immanuel, Gott mit uns. Amen. Wir hören dann noch ein Lied. Ich möchte uns noch unter den Segen Gottes stellen und bitte dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.